Guten Morgen, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle einigermaßen wach, trotz der kurzen Nacht am Neujahrsmorgen. Für meinen Computer trifft das scheinbar nicht zu, der hat sich schon wieder schlafen gelegt, deswegen seht ihr da jetzt gerade nichts mehr. Aber ich wecke ihn einfach mal wieder auf. Ja, lasst uns noch gemeinsam beten. Großer Gott und Vater, danke, dass wir uns hier heute treffen dürfen. Am ersten Tag der Woche und am ersten Tag des Jahres. Und wir danken dir für dein Wort und ich bitte dich, dass du mir jetzt die richtigen Worte gibst, dein Wort weiterzugeben. Hilf uns, gib uns die richtigen Gedanken, wenn wir jetzt über dein Wort nachdenken und über dich und über deinen Sohn. Hilf uns, dass wir das aber nicht nur in unseren Gedanken behalten, sondern dass es auch in unser Herz dringt. Danke, dass wir uns jetzt auf dich konzentrieren können und dass wir auf dich schauen dürfen. Wir preisen dich dafür und bitten dich, lass es doch recht geschehen. Amen. Ja, ich habe heute eine Themenpredigt vorbereitet zu einem Thema. Sonst habe ich ja meistens einen Text, da ich habe gedacht, heute ist ja ein besonderer Tag, da kann man davon mal abweichen. Und ich habe gedacht, heute kommen auch nur Leute, die bibelfit sind, so früh am Morgen. Themenpredigt bietet ja immer die Herausforderung, dass da viele verschiedene Bibelstellen aus unterschiedlichen Stellen der Bibel zusammenkommen. Und da muss man dann natürlich das ein bisschen kennen, wir haben ja nicht die Zeit, die Stellen alle im Zusammenhang zu betrachten. Das geht in der kurzen Zeit nicht. Ich denke, das kriegen wir trotzdem hin. Mir sagte mal ein Bruder, der Gemeindeschlaf wäre ja sowieso immer noch der beste. Insofern habe ich gedacht, ich mache einfach ein bisschen länger als sonst, dann könnt ihr in Ruhe da noch ein bisschen was nach. Nein, lass uns einfach mal anfangen. Ich habe ein Thema gewählt, das eigentlich selbstverständlich ist für diesen heutigen Tag und das auch schon angeklungen ist, ist überschrieben mit dem Thema gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und darum soll es heute gehen. Das Jahr reflektieren, macht man ja normalerweise so, haben wir schon gehört, einige sogar dann mit öffentlicher Bekanntgabe im Familienkreis. Überlegt sich, was war gut, was war schlecht und baut sich dann eine Perspektive, setzt sich neue Ziele für das nächste Jahr und nimmt sich gute Vorsätze vor. Ein ganzer Strauß kommt da ja meistens an Dingen zusammen. Was weiß ich, weniger essen oder weniger Fernsehen. Maus beiseite schieben. Mehr in der Bibel lesen. Oder Bibelverse sogar auswendig lernen. Mehr Sport machen, auch immer ein guter Vorsatz. Oder vielleicht einfach nur sowas Triviales wie freundlicher sein. Oder mehr beten. Vielleicht auch mehr spenden. Und so weiter und so fort. Also die Liste lässt sich wahrscheinlich beliebig fortsetzen von Dingen, die als gute Vorsätze taugen für das neue Jahr. Ein Sprichwort sagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Soll von Dante kommen, aber konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen nachdenken und dazu ein paar Fragen beantworten. Die erste Frage: Stimmt denn das überhaupt? Oder ist das Quatsch, gilt es für uns als Christen vielleicht gar nicht? Oder wie kommt es vielleicht auch dazu? Und abhängig davon, ob das stimmt oder nicht, kommen wir dann zu der zweiten Frage, was sollen wir denn eigentlich tun? Und die dritte Frage, da möchte ich dann noch kurz darauf eingehen, wie das praktisch aussieht. Ja, stimmt das überhaupt? Ist wirklich der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert oder lässt sich das vielleicht sogar umkehren? Gute Vorsätze bauen uns einen Weg, einen Pflasterweg zur Hölle. Ich habe das da recht oben mal versucht, mit so einem Pflasterweg darzustellen, so ein bisschen laienhaft. Das klingt ja so negativ. Denn die Vorsätze, das ist doch eigentlich etwas Gutes. Und wenn man sich vornimmt, im nächsten Jahr besser zu werden und Dinge besser zu machen als bisher, das ist doch was Gutes, schlechte Gewohnheiten aufzugeben, gute Gewohnheiten einzuüben. Das ist nützlich, oder nicht? Helfen uns vielleicht gute Vorsätze ja doch noch weiter? Stimmt das? Ist wirklich der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert? Ich würde sagen, ja. Um gleich die Antwort vorwegzunehmen. Aber das, denke ich, muss ich wohl begründen. Meine Erfahrung zeigt mir, wenn wir uns gute Dinge vornehmen, wenn wir gute Vorsätze fassen, dann bewirkt das meistens gar nichts. Und das ist ja auch schon fast sprichwörtlich. Man nimmt sich gute Vorsätze fürs neue Jahr vor und hinterher bleibt nicht da viel von übrig. Und in der Reflexion im nächsten Jahr nimmt man sie sich noch fester vor. Am besten die gleichen Vorsätze, weil man hat sie ja noch nicht erreicht. Das ist erstmal die Erfahrung. Auch in Gottes Wort finden wir eine ganze Menge zu dieser Problematik. Zunächst mal aus Sprüche 16, Vers 9. Da heißt es, das Herz des Menschen plant seinen Weg. Das sind wohl die guten Vorsätze. Aber der Herr lenkt seinen Schritt. Das macht uns zumindest schon mal darauf aufmerksam, dass wir unser Leben planen, aber dass es dann nicht alles so kommen muss, wie wir das planen und wie wir uns das vornehmen. Und hier heißt es dann eben, bezogen auf den Herrn, dass er die Schritte lenkt und häufig passiert das ganz anders, als wir uns gedacht haben. Wir kommen vielleicht auch gar nicht erst auf die Idee, wie es hätte sein können. Wir lesen im Jesaja 55, Vers 9, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken, spricht der Herr. Also seine Gedanken viel höher als das, was wir uns vorstellen können. Also ist der Herr schuld, oder? Wenn wir unsere guten Vorsätze nicht erreichen, ist der Herr verantwortlich, weil wir haben ja unseren Weg geplant, aber er hat unsere Schritte ja anders gelenkt. Natürlich nicht. Ich glaube, das Problem ist vielmehr meistens, dass wir es aus eigener Kraft versuchen, unsere Vorsätze und Ziele zu erreichen. Und der Herr hat sehr deutlich gesagt, dass das nicht funktioniert. Zum Beispiel im Johannes Kapitel 15, Vers 5 sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Paulus wiederholt das nochmal mit ähnlichen Worten, zum Beispiel in Römer 7, Vers 18, wo er sagt, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Und etwas später erklärt er dann, dass es entscheidend ist, eben nicht fleischlich gesinnt zu sein, sondern im Geist zu wandeln. Lesen wir dann in Römer 8. Ich will jetzt nicht den ganzen Römerbrief mit euch lesen, aber da geht Paulus sehr ausführlich und intensiv auf diesen ganzen Themenbereich ein. Und den Philippern schreibt er unter anderem, dass Gott es ist, der in ihnen, und ich denke, das können wir auch auf uns beziehen, in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Philipper Kapitel 2, Vers 13. Das ist doch alles viel zu abstrakt, oder? Was hat das denn jetzt nun konkret mit mir zu tun? Also, was hat das jetzt für konkrete Auswirkungen auf mein Leben? Moment, ist das überhaupt die richtige Frage? Also dieses, was hat das mit mir zu tun? Ist das die richtige Frage? Immer wenn ich über diese Frage nachdenke, dann hat mich in der letzten Zeit so ein Gefühl beschlichen, dass das doch irgendwie noch nicht alles ist, dass da doch irgendwas fehlt. Und vor einiger Zeit hat Markus eine Predigt gehalten, wo er dieses Thema in den Mittelpunkt gestellt hat und diese Frage aufgeworfen hat und verschiedene Bibelstellen darauf abgeklopft hat, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was bedeutet das eigentlich für mein Leben? Und er hat dann gegen Ende seiner Predigt zusammenfassend festgestellt, dass das eigentlich immer das Gleiche ist, was da rauskommt. Wir sollen den Willen Gottes tun. Aber wir bekommen auch eine andere Aussage des Textes heraus, wenn wir an ihn eine andere Frage stellen. So hat er das dann dargestellt und dann auch noch ein Beispiel dafür geliefert, was passiert, wenn wir den Text eben mit einer anderen Brille sehen und eine andere Frage stellen an den Text. Und gegen Ende seiner Predigt hat Markus dann den Blick weg von sich, von uns gerichtet, hin auf den Herrn. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Denn die Frage, was hat das mit mir zu tun, oder die Frage, was hat das mit dir zu tun, richtet ja den Blick auf mich, auf uns als Menschen und stellt uns in den Mittelpunkt. Und ich glaube, auch genau das ist das Problem mit den guten Vorsätzen. Solange wir uns gute Vorsätze setzen und auf uns schauen dabei, drehen wir uns nur um uns selbst. Du willst etwas besser machen, du willst es schaffen, es geht immer nur um dich. Wir brauchen aber den Herrn Jesus im Mittelpunkt. Er muss im Fokus stehen. Und er ist die Attraktion. Die Frage, was hat das mit mir zu tun, richtet den Blick in erster Linie auf mich und weg vom Herrn Jesus. Und deshalb können wir auch sagen, dass der Weg zur Hölle wohl mit guten Vorsätzen gepflastert ist, weil die guten Vorsätze eben auch den Blick nur auf uns selbst richten und nicht auf den Herrn. Und wir können dankbar sein, wenn der Herr uns da korrigiert und so oft immer wieder gegen die Wand laufen lässt, bis wir merken, dass wir eben ohne ihn nicht vorwärts kommen, nicht zurechtkommen im Leben. Ja, aber wie geht der Weg denn nun weiter? Was sollen wir denn nun tun? Ja, vielleicht stellen wir doch als erstes diese Frage, was hat das mit Christus zu tun? Was hat, wenn das jetzt stimmt, dieses Sprichwort ist ja nicht mal Gottes Wort, aber wir haben uns ja überlegt, es stimmt vielleicht trotzdem. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Was hat das vielleicht mit Christus zu tun? Natürlich in Bezug auf uns, aber in erster Linie mit Blick auf ihn. Blicken wir auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ein Vers, der davon spricht, den Herrn Jesus anzusehen und auch einige der Konsequenzen dazu noch nennt, ist einer meiner Lieblingsverse, steht im 2. Korintherbrief, in Kapitel 3, der Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Zu diesem Vers und dem Abschnitt, der darum herum ist, könnte man eine eigene Predigt halten. Das will ich auch tun, so der Herr will und ich lebe, wenn ich dann mit dem Text im Korintherbrief soweit gekommen bin. Hier an dieser Stelle lassen wir das einfach mal so stehen. Die ganze Schrift spricht an allen Ecken und Enden immer wieder davon, dass wir den Herrn betrachten und ansehen sollen. Und das tun wir, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen, indem wir seinem Wort zuhören. Wir können den Herrn nicht sehen mit unseren fleischlichen, leiblichen Augen, sondern nur mit den Augen des Herzens. Da müssen wir auch nicht reingucken, ob das Herz irgendwelche Augen hat, sondern damit ist eben gemeint, dass wir innere Augen haben, die wir nutzen können, um den Herrn zu sehen. Und das geht eben, indem wir ihm zuhören und auf sein Wort achten, indem wir beten und zu ihm den Kontakt suchen. Johannes 6, Vers 63 heißt es dazu, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sagt Jesus hier, sind Geist und sind Leben. Ein gutes Beispiel für diese Problematik, fand ich, sind eigentlich Maria und Martha. Wir kennen diese Geschichte. Martha hat scheinbar immer diese Frage gestellt und auch beantwortet, der Herr ist bei mir zu Hause. Was hat das mit mir zu tun? Ich sollte kochen, putzen, das Gästebett vorbereiten, Frühstück zurichten. Aber offensichtlich war sie nicht so recht glücklich damit. Denn sie beschwert sich dann beim Herrn über ihre Schwester Maria. Und was tat Maria? Die saß, sah den Herrn an und hörte zu. Und Jesus kommentiert das mit den Worten, dass sie das gute Teil erwählt habe, das nicht von ihr genommen werden würde. Oder um vielleicht nochmal auf die guten Vorsätze zurückzukommen, lass uns doch versuchen zu lernen aus diesem riesigen Fiasko des Alten Testaments, 2. Mose Kapitel 24, Vers 7. Und er, Mose, nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Was für ein guter Vorsatz. Ein ganzes Volk hört das Gesetz Gottes und nimmt sich in seinem Herzen vor, alles das wollen wir tun und wollen gehorchen. Das ganze Volk hatte wirklich einen guten Vorsatz. Und wie viele von ihnen haben ihn umgesetzt? An wie vielen von ihnen hatte Gott wohlgefallen und sie durften in das Land einziehen? 2. 2 Personen aus einem ganzen Volk mit einem wirklich guten Vorsatz. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ja, aber lehrt die Bibel uns nicht gerade, dass wir bestimmte Dinge tun und andere Dinge lassen sollen? Steht da doch drin. Elmar, was erzählst du uns denn hier? Das ist doch nicht biblisch. Die Bibel berichtet uns immer wieder von solchen Zusammenhängen, dass wir bestimmte Dinge tun sollen und stößt uns sozusagen auf diese Frage, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was hat das eigentlich für mich für Konsequenzen? Ja, das ist richtig. Und Markus hat es ja auch in seiner Predigt wirklich gut herausgearbeitet, was da im Grunde die Zusammenfassung ist. Wir sollen den Willen Gottes tun. Von Anfang bis Ende, im Alten und im Neuen Testament, vor Mose und nach Mose, die Menschen sollen Gottes Willen tun. Und wenn wir uns auf den Weg machen, das zu tun, dann wird der Herr uns hoffentlich gnädig sein und uns zeigen, dass wir das nicht können. Der natürliche Mensch kann nicht den Willen Gottes tun. Einfach so sich auf den Weg machen und sagen, ich tue jetzt mal den Willen Gottes. Genau da liegt doch das große Problem. Genau da ist doch der Hase im Pfeffer. Genau deswegen hat Gott doch diese ganzen Umstände gemacht und auf sich genommen, Mensch zu werden, auf diese Erde zu kommen, die Sündenschuld ans Kreuz zu tragen, selber auf sich zu nehmen. Einfach, weil wir das nicht so ohne weiteres können, den Willen Gottes tun. In Galater 3, Vers 24 heißt es dann in der Konsequenz: Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Und wir können dankbar sein, wenn der Herr uns immer wieder gegen die Wand laufen lässt und uns korrigiert, solange wir immer noch denken, dass wir aus unserer Kraft einfach so den Willen Gottes tun könnten. Wir brauchen dazu die Kraft unseres Herrn. Alles andere geht nicht, weil wir unter die Sünde versklavt sind. Können wir wieder zum Römerbrief gehen. Römer 6 erklärt Paulus das. Könnt ihr gerne mal lesen. Aber jetzt nicht als guten Vorsatz, sondern einfach nur so. Und wir werden dann, wenn wir uns darauf einlassen und das glauben, dann werden wir sehen, wie wir vom Herrn gerettet werden. Gerettet aus Gnade durch Glauben. Und das ganz und gar nicht aus uns, sondern aus seiner Kraft heraus. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und wenn wir über das Werk des Herrn, das er vollbracht hat, staunen und diese umfangreichere und, ich habe den Eindruck, bessere Frage stellen, was hat das mit Christus zu tun, dann beantwortet sich die andere Frage, was hat das mit meinem Leben zu tun, doch eigentlich von selbst, oder? Denn wenn wir im Licht wandeln, werden unsere dunklen Flecken plötzlich sichtbar. Wenn wir uns dem Licht des Herrn aussetzen, dann wird er leuchten auf die schwarzen Flecken, auf das, was noch nicht rein ist. Und wir werden dann sehr deutlich merken, was das für uns für Konsequenzen hat, was das mit uns zu tun hat, wenn wir auf ihn schauen und wenn wir danach fragen, was hat das mit Christus zu tun und wenn wir dadurch in seiner Nähe bleiben. 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das heißt, die Reinigung kommt dann außerdem noch hinzu. Aber wenn wir nicht auf Christus sehen, verlieren wir ihn aus den Augen, sehen nur noch auf uns selbst und werden letzten Endes an unseren guten Vorsätzen scheitern. Ja, unseren Blick auf Jesus richten. Und da stellt sich die Frage, wie sieht das eigentlich praktisch aus? Und da müsste man eigentlich jetzt überhaupt erst richtig anfangen. Also jetzt ist quasi die Einleitung zu Ende oder die Vorbereitung. Jetzt könnte man zum Beispiel eine Predigt halten über Psalm 40, wo David genau das tut, wo er auf den Herrn schaut und darüber einen Psalm schreibt. Das jetzt komplett durchzugehen und auszulegen, dafür reicht uns die Zeit nicht mehr, aber ich möchte ihn zumindest vor unsere Augen stellen und mit ein paar Gedanken versehen, um ihn auf das Thema zu beziehen. Psalm 40, wenn ihr mitlesen wollt, schlagt gerne mit auf. ein Psalm von David vorzusingen. Das erspare ich euch. Ich werde ihn also vorlesen. Psalm 40. Ich harrte des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Da beschreibt David, wie er zunächst einmal sich selbst sieht in seiner Niedrigkeit und in seiner Verlorenheit. Und wie sich der Herr, auf den er wartet, herabneigt zu ihm. Diese Worte, die hier Schmutz und Schlamm, die hier gebraucht werden, machen deutlich, wie erbarmungswürdig eigentlich unser Zustand ist. Was wir uns ja oft gar nicht bewusst machen. Wir denken immer, wir wären so kräftig und stark und hätten alles in der Hand. Und auch hier klingt schon an, was eigentlich unser fester Grund ist. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? In Vers 3, er stellte meine Füße auf einen Fels. Christus ist der Fels, auf dem auch wir stehen dürfen, um festen Boden unter den Füßen zu haben. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Der Herr hat gesagt, solange er in der Welt ist, ist er das Licht der Welt. Wir wissen aber nun, dass er in den Himmel gefahren ist. Und nun ist es unsere Aufgabe, zu leuchten, aber eben wieder nicht aus eigener Kraft, sondern für ihn, wo er jetzt nicht mehr da ist. Und wenn wir von ihm auf den Fels gestellt werden, werden viele das sehen und sich fürchten und dadurch den Herrn sehen, dass sie erleben, wie wir von ihm gerettet werden. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Ja, hier schaut David den Herrn an und staunt über die Wunder und staunt über die offenbarten Gedanken Gottes. Muss man sich mal überlegen. Der hatte ja noch gar nicht so viele Informationen zur Verfügung wie wir. Das Neue Testament, da geht es ja mit den Wundern erst richtig los, das kannte David noch nicht. Und trotzdem hat er schon gestaunt über die großen Wunder des Herrn und die großen Gedanken, von denen er ja auch noch gar nicht alle kannte, wie viel mehr wir. Wie viel mehr wir, die wir heute so viel mehr wissen können. Wir staunen, wenn wir Gottes Gedanken nachvollziehen, wenn wir sehen, wie er die Welt lenkt von Anbeginn an, wie er schon vor Grundlegung der Welt Dinge vorbereitet hat, die dann später im Neuen Testament genau an der richtigen Stelle waren, damit es alles zusammenpasste. Wenn wir sehen, wie er Generationen vorher schon das ganze Volk in bestimmter Art und Weise geführt, gelenkt hat, wie er Dinge zugelassen hat, auch um da schon Vorschattungen zu bauen für den Herrn Jesus Christus. Alleine wenn man sich überlegt, dass das Volk in Ägypten war, so wie Christus auch in Ägypten war, diese ganze Symbolik, die dahinter steht. Also großartige Gedanken, die wir uns auch heute machen können, wo wir den Herrn anschauen können. Ja, die Ohren hast du mir aufgetan, sagt David hier. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Das ist es, wenn wir schwer geschuftet und schwer gearbeitet haben und dann Gott sagen, ja, guck mal, ich bringe dir jetzt noch ein zusätzliches Opfer. Das ist es nicht, worum es geht, sondern die Ohren hast du mir aufgetan, wie Maria zu den Füßen Jesus saß und zugehört hat. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde, siehe, ich will meinen Mund nicht stopfen lassen, Herr, das weißt du. Eine Stelle, die auf Christus gedeutet wird, das möchte ich jetzt hier aber nicht vertiefen, denn David hat sie ja in erster Linie auch einmal geschrieben, von sich, dass er den Willen Gottes gerne tun möchte. Und ich glaube, auch das ist im Zusammenhang mit guten Vorsätzen etwas ganz Wichtiges. Wenn wir gerne den Willen Gottes tun wollen, dann ist das die Voraussetzung dafür, überhaupt erstmal loszugehen. Wenn wir gute Vorsätze als ein Damoklesschwert über uns sehen und immer nur denken, oh, ich müsste eigentlich noch mehr beten, mehr spenden, mehr Bibel lesen. Lust habe ich dazu zwar überhaupt gar keine, aber muss ja wohl sein. Dann wird da nichts von. Und dann ist es auch nicht das, was der Herr von uns möchte, sondern David sagt hier, dein Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Und das passiert, wenn wir staunen, wie er das gerade vorher beschrieben hat, über Gottes große Wunder und seine großen Gedanken, dann pflanzt der Herr, indem wir ihn anschauen, wie wir das auch im Korintherbrief gelesen haben, etwas in unser Herz hinein und verwandelt unser Herz. Und wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sodass das Herz anders wird, dass wir seinen Willen tun wollen. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt. Ich kann sie nicht überblicken. Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt. Lass dir es gefallen, Herr, mich zu retten. Eile, Herr, mir zu helfen. Wenn nun schon David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hier berichtet, dass er so viele Sünden hat, die er nicht einmal mehr überblicken kann, und wir demgegenüber manchmal denken, wir sind doch eigentlich gut, Gott könnte stolz auf uns sein, dann wage ich zu behaupten, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und wir sollten vielleicht ehrlich zu uns sein, vielleicht auch den Herrn bitten, dass er mit seinem Licht in unser Leben leuchtet und er wird uns zeigen, wo wir noch, naja, Optimierungsbedarf und Vergebungsbedarf haben. Und vielleicht kommen wir dann aber auch an diesen Punkt, der bestimmt nicht angenehm ist, wenn man das hier liest. Meine Sünden haben mich ereilt, ich kann sie nicht überblicken. Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt. Nun weiß ich nicht, ob David eine Glatze hatte, aber das Symbol ist klar. Mein Herz ist verzagt, das schreibt er ja nicht ohne Grund. Lass dir es gefallen, Herr, mich zu retten. Er ist sich auch seiner Erlösungsbedürftigkeit bewusst, dass er Rettung nötig hat. Eile, Herr, mir zu helfen. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen. und die dein Heil lieben, lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt. Denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott, säume doch nicht. Und er erlebt es dann, sich zu freuen und fröhlich zu sein. Und so wünscht er es auch allen, die nach dem Herrn fragen und die das Heil des Herrn lieben. Psalm 40, ein praktisches Beispiel, eine praktische Anwendung, wie wir auf den Herrn schauen und diese Frage stellen, was hat das eigentlich alles mit Gott zu tun? Und wir haben auch gesehen, wie David dann automatisch auch darauf gekommen ist, was das mit ihm zu tun hat. Ja, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das stimmt. Was sollen wir tun? Auf den Herrn schauen. In allererster Linie auf den Herrn schauen und unseren Blick immer wieder auf ihn richten. Und wir haben gesehen, wie das praktisch aussehen kann hier an dem Vorbild, das David im Psalm 40 aufgeschrieben hat. Möge diese Einstellung im neuen Jahr mit uns gehen, mit uns sein. Aber der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die auf ihn gehen. Das hat auch seinen Grund. Lasst uns noch gemeinsam beten. O Herr, danke, dass du uns so liebst und dass du uns so segnest. Danke, dass du uns unsere Schuld vergibst, auch in diesem Jahr, das nun vor uns liegt. Und danke, dass du in unser Leben immer wieder hineinleuchtest und uns zeigst, wo wir noch nicht heilig, wo wir noch nicht perfekt sind. Oh, wir bitten dich, gib Gnade, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben. Gib Gnade, dass wir auf dem Weg bleiben, auf dem wir dich sehen, auf dem wir dich hören und auf dem wir dir nachfolgen können. Und dass wir nicht abirren auf den breiten Weg, auf dem wir nur auf uns vertrauen können, auf dem uns nichts mehr bleibt, weil auf uns selbst ja kein Verlass ist. Herr, wir bitten dich, erbarme dich unser. Erbarme dich über uns, auch in diesem Jahr. Rette uns aus dieser elenden und verkehrten Welt, die so voller Verführungen ist. Rette uns und stell uns doch auf den Fels. Auf dich, Herr Jesus Christus, wollen wir bauen. Auf deinem Wort und auf deinen Verheißungen wollen wir stehen und gehen. Oh, gib doch Gnade dazu. Amen.